Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Ein Playoff nach furiosem Comeback in der Wüste, ein weiteres Stechen in der Dämmerung von Torrey Pines, dazu ein weiterer Schritt zurück in Richtung Spitze für Ludwig Coe. Das sind die Themen heute hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Außerdem sorgen wir uns um den implodierten Rory McIlroy und noch mehr um die Rückenprobleme und Handgelenksprobleme von Bryson DeChambeau. Hat er es übertrieben mit seiner Körperoptimierung? Das diskutieren wir heute auch hier bei uns in der Sendung. Natürlich mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Aber vorher, bevor wir uns um Bryson kümmern und die PGA Tour, gucken wir auf die European Tour. Da müssen wir natürlich drüber sprechen, weil einer deiner Lieblingsspieler gewonnen hat, bei der Dubai Desert Classic, also sein erstes Rolex Series Turnier gewonnen hat. Viktor Hovland nämlich, und ein anderer deiner Lieblingsspieler, der ist implodiert. Rory McIlroy, nur Dritter am Ende, nachdem er Siegchancen, zumindest Playoff-Chancen weggeschmissen hat. Viktor Hovland auf jeden Fall, der hat im Playoff gegen Richard Bland durch ein Birdie am ersten Extraloch gewonnen. Desiree, 3 Siege in 5 Starts für Viktor Hovland.
Ja, ist nicht so schlecht, ne?
Kann man machen.
Kann man mal machen. Der ist jetzt Nummer 3 der Welt. Ist auch angemessen, und das ist einfach immer eine Freude, dem zuzuschauen. Also abgesehen jetzt von der Sympathiekomponente, die ja nicht nur von mir, sondern wirklich von jedem gutiert wird, weil du einfach, also egal ob du mit ihm ein Interview führst oder ob du ihn einfach nur über den Golfplatz gehen siehst, der hat so eine unfassbar positive Ausstrahlung, das tut einfach jedem gut. Und Hovland war jetzt eigentlich gar nicht so in the mix erstmal. Ich meine, der hat einen guten Tag gespielt, auf jeden Fall, hatte 4 Birdies auf den Front 9, zwischendrin mal ein Bogey. Dann war es aber so ein bisschen ruhiger geworden um ihn, und dann hat er irgendwie an der 15 auch noch im Bogey gespielt, hat sich ganz, ganz, ganz furchtbar über einen Dreipad aufgeregt, und das hat ihn dann dazu veranlasst, man beachte, wie man sowas kanalisieren kann, dann eben 16, 17, 18 in Birdie, Eagle, Birdie zu spielen, wovon das Eagle an der 17, sowas von phänomenal war, weil das ein kurzes Par 4, also kurz in Anführungszeichen, ein drivable Par 4 theoretisch ist, wobei da musst du den Drive halt auch erstmal aufs Grün bekommen, also versucht haben das durchaus auch noch andere, aber die lagen dann halt irgendwo, und der hat einfach den Abschlag aufs Grün da gezirkelt und dann und jetzt nicht ganz given one, schon etwas längeren Putt dann natürlich auch noch reingemacht. Und dann spielt er an der 18 noch ein Birdie und ist da auf einmal irgendwie auf dem Leaderboard. Mhm. Und das hat Rory auch zeitgleich mitgekriegt. Der war aber noch einige Flights weiter hinten. Also der hätte da durchaus noch Gelegenheit gehabt zu reagieren.
Denn Hovland, der hat am Ende 12 Plätze gut gemacht. Also der hat sich von ziemlich weit hinten dann nach vorne gespielt durch diese Runde, weil die da vorne eben dann auch nicht so richtig Druck gemacht haben. Obwohl, bevor wir auf Rory kommen, Richard Bland, der auch 3 Plätze gut gemacht hat, sich damit ins Stechen gespielt hat und ja auch eine wirklich tolle Runde gespielt hat. Ein Bogey an der 6 und danach, da hat er dann noch 5 Birdies nachgelegt. Vor allen Dingen die beiden Schlusslöcher, da hat er sich dann entsprechend diese Punkte bzw. diese Schläge gut gemacht, die er am Ende brauchte, um ins Stechen zu kommen.
Ganz genau. Und also wenn man sich das mal anguckt, ist da vorne auf dem Leaderboard einfach von den Tagesscores her, also Hovland unbestritten vorne mit einer minus 6. Der kam, du hast ja schon gesagt, auch von weiter hinten, hat aber eine tolle Tagesrunde gespielt. Bland mit einer minus 4 dann eben auch noch richtig gut dabei. McIlroy hat schon nur noch eine minus 1 gespielt, mit also insgesamt 3 Bogies, 4 Birdies. Justin Harding, der ja auch lange Zeit da in Führung lag bei dem Turnier, den hat's irgendwie komplett zerlegt. Mhm. Das, also ich will jetzt nicht sagen, dass es absehbar war, aber den hätte ich jetzt als den instabilsten von den ganzen Kandidaten eingeschätzt, und das hat er dann leider auch bestätigt.
Plus 4 für den Tag,
Ja, plus 4 für den Tag und vor allen Dingen ein Triple Bogey an der 11. Es war ganz, ganz bitter mit anzusehen, hatte auch mit Putten zu tun. Und logischerweise, und also diese plus 4, die war natürlich spektakulär das schlechteste Ergebnis, aber auch die minus 1 von Rory ist halt dann im Vergleich zu einer minus 6 von Hovland, wenn die sich eigentlich so auf einem ähnlichen Level bewegen, ein bisschen problematisch. Hm. Insofern, und es gab sehr, sehr viele Kandidaten, die sich da auch noch wirklich nach unten geschossen haben. gegen Ende. Also auch Adrian Meronk, der Pole, der hat super angefangen, hatte dann aber auch 4 Bogies noch, obwohl er gut dabei war. Also die waren dann auch zum Teil wirklich gut unterwegs, so gefühlt, und haben dann aber wirklich teilweise verkackt. Auch Erik van Rooyen war auch mal zeitweise in Führung bei dem Turnier oder weit vorne platziert in den ersten Tagen. Der hat dann da halt 3 Bogies und noch ein Doppelbogie auf der 12 gespielt. Da haben ihm dann die Birdies auch nichts geholfen. Insgesamt eine +1. Also die Scores waren jetzt nicht so wahnsinnig niedrig, und entsprechend hoch einzuschätzen ist diese -6 von Viktor Hovland.
Der jetzt eben der erste Norweger ist, der ein Rolex Series Turnier gewinnt und der jetzt seinen zweiten Titel auf der DP World Tour, also auf der European Tour, gewonnen hat nach 2021 bei der BMW International Open und einen Pokal gekriegt hat. Ja, der ist überlebensgroß, ne?
Ja, aber er hat auf Instagram durchaus auch Kritik geübt. Nein, der hat einfach nur, also ist ja so eine Aladdins Wunderlampe in ja, so Lebensgröße so ungefähr gefühlt. Also da kann man eine Menge reinschütten, wenn man dann möchte. Und er meinte dann nur irgendwie, hat irgendwas gepostet, dass es eben keine Animal Trophy ist. Mhm. Und weil er ja irgendwann hat er doch so einen riesen Tiger auch mal gekriegt. Ich bring schon durch. Ja,
bei der Hero Championship.
War das der große Hero, genau, eben.
Der Tiger.
Ach so, natürlich, ja, ich bin ja auch doof, ja. Danke, eben, genau. Und also insofern hat er sich jetzt da so geäußert, dass es ja kein Tier drauf wäre, aber trotzdem sehr beeindruckend.
Es gibt ja auch Turniere in Arabien, wo überdimensionale Adler beziehungsweise Falken dann ausgegeben werden. Hätte er vielleicht lieber, aber ich glaube am Ende Rolex Series und alles, was da dran hängt, das ist ihm dann schon recht wichtig. Du hast es ja auch schon gesagt. Dritter der Weltrangliste jetzt.
Ja, Hammer. Also ich meine, das ist Colin Morikawa auf 2 und er, die haben vor wie viel? 2 Jahren noch auf dem College gespielt. Also das musst du dir einfach mal angucken. Ja. Und das sind Riesenkarrieren, die da jetzt starten. Und bei Viktor Hovland ist es so, dass du halt auch richtig zugucken kannst, wie er sich in den einzelnen Aspekten des Spiels verbessert. Und also ich kann mich noch so bildlich an sein erstes Interview nach der Mayakoba war, das er, glaube ich, erinnern, wo er dann irgendwie, also obwohl er gewonnen hat, gesagt hat so, hey man, my chipping sucks, I have to do something about it. Und danach hat er dann x-mal bewiesen, dass er da am Chippen offensichtlich gearbeitet hat. Ja. Und diese Einschätzung ist auch auf einem sehr hohen Niveau damals getroffen worden. Also der ist richtig gut dabei, ja. Und da ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, denke ich.
Der ist erst 24, der hat noch Luft nach oben, könnte fast der Sohn von Richard Blend sein, der allerdings auch irgendwie seit seinem Sieg im letzten Jahr den zweiten, dritten Frühling irgendwie feiert.
Ja, das war eine ganz interessante Konstellation tatsächlich. Also Blend ist 48, ja, und könnte also auf jeden Fall der Papa von Viktor Hovland sein. Richard Blend wirklich auf einem späten Höhenflug, das ist so, also dieser British Masters Gewinn, der hat ihm unglaublich Auftrieb gegeben und der war ja auch so einer dieser Überfälligen. Also da hast du eigentlich, ja, hättest du mit Recht einschätzen können, da wird jetzt ist er 48 oder 47 damals, da wird jetzt auch nichts mehr kommen. Und da kommt aber sehr wohl noch was. Und der hat auch wirklich Nerven, also gute Nerven in dem Fall, und hat da tolles Golf gezeigt und hat sich auch bei dem Putt an der 18, mit dem er sich ins Playoff gespielt hat, hat er sich gefreut und die Faust gezeigt. Und das war wirklich hammergut. Und war dann auch eben interessant, weil es zwei so unterschiedliche Spieler sind, die dann zusammen im Playoff waren, und eigentlich hätte ja jeder gedacht, dass Rory das nach Hause fährt, und Rory hat es eben auch nicht auf den letzten 3 Löchern verloren, das ganze Ding, sondern der hat es schon vorher einfach nicht den Sack zugemacht. Rory hatte mehr Zeit als nur die letzten 3 Löcher und hätte einfach mal in Anführungszeichen, weil es halt dann doch offensichtlich nicht so einfach ist, irgendwo da mal ein Birdie spielen müssen, hat er aber nicht. Also er hat schon, aber hat er mit der 11 das Bogey an der 10 ausgeglichen, und das war ein sehr, sehr wichtiger Moment, weil an der 10, da kam von ihm auch ein Fistbump, das war aber tatsächlich der Bogey-Putt, über den er sich da gefreut hat, weil es auch noch hätte schlimmer kommen können. Und da kam er ja dann zurück an der 11 mit dem Birdie, und dann kam auch noch ein Birdie an der 13, das war eine Reaktion auch auf Hovlands Eagle dann an der 17 zeitgleich. Und aber dann, ja, hat er halt 14, 15 auch nur ein paar spielen können, und da hätte er schon Birdie-Chancen gehabt. Dann kommt an der 16 Abschlag in die Wicken oder war es an der 17? Ich bring's schon durcheinander. Also jedenfalls hat er einmal einen Abschlag nach links ins Gemüse verzogen. Und dann irgendwie noch Paar gerettet und dann an der 18 den zweiten ins Wasser zu hauen, ist halt eine ganz schlechte Idee. Und dann war das Ding halt einfach weg. Mhm. Und das ist jetzt das zweite Mal nach letztem Jahr Saisonfinale, dass er auf der Schlussgeraden da einbricht und auch spektakulär einbricht. Und ich würde das, also ich will wirklich nichts herbeireden, aber ich würde es tatsächlich auch nicht zu klein einschätzen, weil das gibt dir einen Wahnsinnsknacks.
Das kann definitiv sein. Das haben wir ja bei ihm öfter schon erlebt, dass er in seiner Karriere dann solche Phasen einfach mal hatte, aber er kam ja immer wieder raus.
Ja, klar, der wird auch hier wieder rauskommen, aber es ist halt irgendwie, also es ist nachgerade absurd, dass er dieses Playoff nicht erreicht hat, beziehungsweise ist eigentlich schon absurd, dass er das Turnier nicht einfach gewonnen hat. Also und ja, ich höre mir selbst zu und man gewinnt nicht einfach Turniere, auch nicht auf dem Level sowieso, aber es ist einfach, also der Reporter hat ab der 14 eigentlich Rory als Sieger abgestempelt, was man nie tun sollte, Grüße von mir, und meinte immer nur, ja, der muss jetzt ja nur noch irgendwo ein Birdie spielen, das ist ja kein Thema, das wird wohl nicht reichen für Hovland oder so. Wo ich mir dachte, Hovland war dann tatsächlich im Interview und hat noch gesagt, so, ja, also ich meine, das ist Rory und ich gehe davon aus, dass der das jetzt heimbringt. Aber auf der anderen Seite, ich meine, du kannst da richtig Scorn hinten raus, du kannst aber auch tatsächlich, also er hat es nicht gerade gesagt, naja, lassen wir mal die Fäkalien weg, aber also es kann auch nicht gut laufen hinten raus, sagen wir es mal so, umschrieben, und damit hat er im Prinzip das prophezeit, was dann bei Rory eingetreten ist. Und Hovland ist an der Stand die meiste Zeit, also gegen Schluss von Rorys Runde mussten die beiden dann natürlich auf die Range, weil es war dann doch auf jeden Fall klar, dass es eher Richtung Playoff tendiert. Nur war es noch nicht klar, dass Rory selbst da nicht dabei sein wird. Und Blend hat dann schön Bälle geschlagen und Hovland hat erstmal auf dem Smartphone irgendwie gewischt und mit der Familie wahrscheinlich irgendwie gechattet, keine Ahnung. Also der ist da einfach auch endcool, der Typ. Also das ist eine große Freude.
Jeder bringt seine Nerven auf andere Art und Weise runter. Der junge Mann mit der Technik, der alte Mann, der muss sich warm halten, sonst geht's in den Rücken. Aber zu Rory nochmal kurz. Man könnte ja vielleicht auch sagen, das ist vielleicht nichts Generelles bei ihm. Das ist vielleicht ein Dubai-spezifisches Problem, weil es ja auch in Dubai war das letzte Mal, dass er da eben hinten raus verdingst hat.
Ja, genau. Okay, verdingst, das ist mir vorhin nicht eingefallen, das Umschreibung. Ja, also ich glaube, das hat tatsächlich leider nichts mit Dubai zu tun, weil Rory da schon große Erfolge gefeiert hat und es ist nicht so, dass er da auf Terrain unterwegs wäre, wo er nichts reißen kann. Nein, das sind ganz, also ich sehe da ein mentales Problem tatsächlich. Also ein mentales Problem ist gar nicht, dass er da irgendwie vor Nervosität den Schläger nicht mehr halten kann oder irgendwie, also gar nicht in diese Richtung, aber das ist so ein Fokusproblem bei ihm. Weil, wie gesagt, er hätte das Ding, das lag vor ihm ausgebreitet. Der ist in geteilter Führung und hat vier Löcher noch, mindestens vier, ich glaube, es waren sogar fünf noch zu spielen und läuft eigentlich alles. Und er hatte sich ja eben schon aus so einem kleinen Moment rausgekämpft, den ich schon beschrieben hatte, da an der 10 mit dem geretteten Bogey. Und da war ja alles schick, waren schon wieder zwei Birdies seither, es lief eigentlich alles. Und dann irgendwie, ja, das nicht einfach so ganz locker, flockig runterzuspielen, das ist für mich tatsächlich erstaunlich. Das kann nicht sein, dass da einfach gar nichts mehr passiert auf diesen Schlusslöchern. Und dann natürlich, wie gesagt, dieser Wasserball auf der 18, er hat ja ironischerweise, Rory McIlroy nimmt ein Dreierholz vom Abschlag, hat das aber dann leider ziemlich nach rechts verzogen, sodass der Winkel schlecht war. Also er hat den einfach, hat den ein bisschen Länge gekostet jetzt von der Luftlinie her. Und dieser andere, also der zweite Schlag, der war einfach schlecht. Also es ist so. Und hätte er vielleicht auch gar nicht so machen müssen. Also kann man sowieso nochmal über Strategie sprechen. Und das ist halt schon, das verzeiht dir kein Rolex-Event auf der European Tour, nicht mit dem Feld, und das verzeiht dir erst recht keine PGA-Tour. Also da muss er irgendwie mal Stabilität reinbringen und die kriegst du halt nicht, wenn du dann solche Blows hinnehmen musst. Deswegen, also ich bin gespannt, wie er sich da jetzt irgendwie rauszieht. Aber also, das war schon, also es hat mir über Stunden richtig schlechte Laune gemacht, muss ich sagen.
Wir werden das verfolgen, wie er sich dann bei seinen nächsten Auftritten schlagen wird, wie es dann für ihn läuft. Drücken natürlich die Daumen, weil wir sind beide eigentlich Sympathisanten, so, ohne zu sagen, dass wir Fans sind, aber wir sind Sympathisanten, wir mögen ihn, wir mögen sein Spiel, wir mögen ihn natürlich dann vor allen Dingen auch im europäischen Team beim Ryder Cup. Ist jetzt erstmal noch nicht, aber trotzdem, Rory McIlroy in Topform ist natürlich was, was auch golferisch einfach eine Augenweide ist. Gucken wir noch schnell auf ein paar Ergebnisse aus deutschsprachiger Sicht. Bernd Wiesberger, geteilter 24. letztlich. Matti Schmidt, bester Deutscher, als geteilter 35.
Matti Schmidt, das muss man erzählen, den habe ich durch Zufall, der Arme war halt auf der quasi Überwachungskamera in Anführungszeichen vom Scoring-Zelt dann drauf, gerade als es so interessant wurde, weil mein Matti Schmidt hat sich um 22 Plätze verschlechtert. Der war also eigentlich richtig gut dabei und hätte eigentlich die Top 10 angreifen wollen, normalerweise, also mit dem Mindset musste er da rangehen und hat eine ganz furchtbare Tagesrunde gespielt. Und also im Scoring-Zelt hast du erstmal, weil der war natürlich kaum zu sehen, eben weil er so schlecht gespielt hat, Entschuldigung, und im Scoring-Zelt hast du nur gesehen, dass der so einen Hals hatte und hat sich so überlegt, so was macht er dann, weil der kam ja auch recht spät rein, also der war ja gar nicht in so einem späten Flight und du hast ihn angesehen, wie angefressen er war und dann kam irgendwann so, ja, der 78 gespielt und dann hat er halt einen Quadruple-Bogey an der 10 gespielt, also an einem Paar 5, eine 9 und natürlich bist du da dann total piss, weil er auch, muss man sagen, und damit möchte ich positiv enden, ja eigentlich einer ist, der am Schlusstag mal noch so richtig Dampf machen kann und dann noch so richtig von hinten nach vorne stürmen kann und das soll er in Zukunft auch wieder machen und dann muss er sich auch nicht so aufregen, ich kann es total verstehen und das ist menschlich und das ist aber auch wurscht, weil beim nächsten Mal wird's besser.
Nico von Dellingshausen bei seinem Debüt bei der Rolex Series auf dem geteilten 60. Platz. Max Kiefer leider am Cut gescheitert, hatte die ersten beiden Runden also mit einer Plus 2 gespielt und damit diese Qualifikation genauso wie Matthias Schwab nicht überstanden. Und wir gucken jetzt rüber auf die PGA Tour.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. Farmers Insurance Open, unsere nächste Station hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. 13. von 47 FedEx Cup Stationen in dieser Saison. San Diego, California, Torrey Pines auf dem South und auf dem North Course. Der South Course ist der Hostplatz gewesen und am Ende hat sich Luke List durchgesetzt in einem Playoff in der Dämmerung. Es wurde schon verdammt dunkel, es konnte eigentlich kaum noch einer was sehen, aber er konnte seinen Putt lochen, das Birdie. Am ersten Playoff-Loch hat dann die Entscheidung gebracht zu seinen Gunsten, nicht zu den Gunsten von Will Zalatoris. Der hat's verloren und der hat's ja im Grunde aber nicht im Stechen verloren. Diese Rede hat's auf dem Platz verloren, oder? Mit dem Putting?
Ja, tatsächlich. Also es ist auch für eine Schlussrunde völlig ungewöhnliche Scorekarte, auch für ihn. Also die 71er als Tagesergebnis ist ja schon in Anführungszeichen schlimm genug mit einer Minus 1. Er hatte einen Bogey am ersten Loch, hat dann zwei Birdies, 5-6 gespielt und dann kam halt nichts mehr. Also um Gottes Willen, da war tolles Golf dabei bei dem auf dieser Paarstrecke bis zum Schluss. Und das hat ja auch gereicht für einen Playoff. Er hat im Prinzip irgendwie seine Platzierung halten können und davon profitiert, dass die anderen, wie zum Beispiel auch ein John Rahm, da nicht weitere Vorstöße machen konnten. Und jetzt ist es auch nicht der allereinfachste Platz. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, du hast schon angesprochen, das Putting war nicht so richtig ganz großartig bei Zalatoris, weil Ballstriking-mäßig ist der Junge, also wow, das ist echt eine Offenbarung. Also das ist alles eine Frage der Zeit, dass da jetzt mal der Sieg rüberkommt. Es ist eigentlich absurd, dass der noch nicht gewonnen hat.
Tito Green, der lachert plus 12 Schläge vom Feld, aber hinten raus dann eben nicht.
Ja, eben und so. Und lustigerweise ist eben Luke List auch jemand, bei dem es immer am Putten gefehlt hat. Bei dem ist es auch so, dass der Superdriver war, und ist. Und je näher du zum Grünen kommst sozusagen, desto schlechter war das in den Putting-Statistiken, war er immer dreistellig auf der Tour. Und das war immer sein großes Manko. Und Luke List hat eben tatsächlich daran gearbeitet und hat bei diesem Turnier phänomenal geputtet. Und auch schon ab der ersten Runde übrigens. Und hat sich da aber auch mit diesem Tagesergebnis von -6 sowas von, ja, also berechtigt da nach vorne gespielt. Das war einfach eine tolle Leistung. Und dann war es ein Playoff von einem, der einen Riesenlauf hatte, aber lang warten musste. Er musste 2 Stunden fast warten, ja. Luke List. Und über Zalatoris, der jetzt noch frischer von der Runde kam, aber bei dem es an dem Tag einfach erwiesenermaßen nicht so lief, wie es bei ihm laufen kann.
Nee, das Putting, wie gesagt, die langen Putts überhaupt nicht gelocht und bei den kurzen eben auch diverse Probleme gehabt. Bevor wir weitersprechen, hören wir Luke List.
Like I said, I was just trying to get in a playoff. I mean, there's a lot of good players. You know, John's got amazing history. Rom's got amazing history here. And I, you know, I saw him birdie 17. I'm like, oh, here he go again. He's going to birdie 18. And I didn't see how he parred, but, you know, just to dodge a few bullets from those guys. And, you know, I played a heck of a round today. So I was really happy with that regardless of how I finished. And I told that to my caddy that, I was really just pleased with the way I hung in there and to be able to make the playoff. And obviously the outcome is what dreams are made of.
Heck of a round, ja, wenn man das mit denen vergleicht, die auf dem zweiten Platz beziehungsweise auf dem geteilten dritten Platz am Ende waren, John Rahm, Tringali und Jason Day, dann ist das wirklich a heck of a round. Ein paar hinter im hinteren Feld haben auch in den mittleren 60ern gespielt, aber nicht so gut wie Luke List.
Nee, und also der Einzige, der noch -6 gespielt hat, war ein Austin Smotherman und ich muss gestehen, ich habe den Namen noch nie gehört. Amerikaner. Weiß nicht, wo der jetzt gerade irgendwie herkommt. Aber der hat eben auch eine wirklich tolle letzte Runde gespielt, hat sich da auch krass nach vorne noch gespielt. Der war eigentlich auf einem geteilten 38. gestartet und ist da fast noch in die Top 10 mitgekommen. Aber ansonsten war da ja das Scoring nicht bei allen so wirklich niedrig. Joachim Niemann hat noch eine -5 gespielt, der hat sich da auch wirklich nach vorne katapultiert. Und sehr erfreulich übrigens auch Justin Rose mit einer -4 auch mal wieder jetzt so in den Top 10 zu finden. Aber grundsätzlich hatte da einfach Luke List den besten Tag und das war dann irgendwie, das ist dann fast schon schade, wenn der dann so eine tolle 18 auch spielt und sich da erstmal als Leader im Clubhouse platziert und wenn du dann denkst, ach Gott, die nächsten 2 Stunden, da kommt schon noch einer und überflügelt ihn. Nee, war eben nicht. Und insofern hat sich das alles ausgezahlt, was er geändert hat und das ist ja auch so. Er ist bei dem neuen Putting Coach, bei Steven Sweeney und der hat dann eben... Also er ging da eigentlich hin und hat praktisch die schlimmstmögliche Einschätzung irgendwie erwartet von ihm. Und der hat aber wiederum gesagt, naja, das ist das, was du machst, ist eigentlich ganz gut, aber es ist halt das Falsche, was du da machst. Und hat ihm da einfach so ein bisschen die Augen geöffnet. Und auf einmal läuft es halt bei ihm auch mit dem Putter. Und dann ist, ich meine, den Rest, den kann er eh. Also das, er hat dann eine Nummer 12, hat er aus dem Sand einen Schlag eingelocht. Wirklich toll. Dann natürlich die Putts dann auf der 18, beide, regulär und Playoff und das ist einfach, ja, also und dann die 2 Stunden auch durchzustehen, also das ist dann immer meine größte Sorge, wo ich mir immer denke, boah, 2 Stunden warten ist halt echt heavy, ja. Weswegen ich da Will Salatoris durchaus eine Chance eingeräumt hätte, weil ich mir gedacht habe, ja, der kommt halt frisch von der Runde, der hat es kaum gewartet und der macht jetzt einfach weiter, das ist normalerweise eigentlich so das der angenehmere way of doing it. Und das hat er aber nicht ausnutzen können und das war irgendwie auch folgerichtig, also es ist böse und wie gesagt, Salatoris, das ist eine Frage der Zeit und zwar nicht mehr viel, dass der gewinnt, aber in dem Fall war es irgendwie folgerichtig, dass Luke List mit der Tagesleistung, mit dem Setup, was er da jetzt hatte, dann auch reüssieren konnte und das hat, glaube ich, dann auch letztendlich alle gefreut. Ich meine, der hat ja ewig darauf gewartet, wie viel da, 206., 207. Start?
Ja, 206. Start, genau, bei Will Zalatoris, der ja auch 14 Jahre oder 13 Jahre jünger ist, war es erst der 40., also von daher, das ist ja dann auch noch ein kleiner Unterschied, aber bei Luke List kann man jetzt nicht sagen, ja, vielleicht doch die Erfahrung letztlich mit, aber er hat ja dann doch in diesen Jahren davor, war öfter mal dicht dran, aber jetzt nicht so derjenige, wo man gesagt hat, ah, der bricht bestimmt mal durch.
Nee, ich meine, der hat auch tatsächlich ja nicht die ganze Zeit PGA gespielt. Das kann man sich an den fünf Fingern ausrechnen, wenn man jetzt diese Anzahl der Starts nimmt. Also 200 ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel für das Alter. Und der hat auf der Hooters Tour irgendwie mal gewonnen in 2009. Dann ist er zur Korn Ferry Tour, da hat er in 2012 dann mal gewonnen. Da hat er auch immer die Driving Distance dann angeführt. Der hat auch 2020 die Korn Ferry Challenge gewonnen und hat da übrigens auch Will Zalatoris geschlagen. Das ist relativ lustig. Das war im TPC Sawgrass. Also was heißt lustig, wird er nicht lustig finden, aber und kam dann letztendlich wieder auf die PGA Tour und da ist er dann jetzt wirklich. Ja, es ist wirklich jetzt immer auch in den FedEx Cup Playoffs sehr konstant gewesen und trotzdem hätte es halt auch passieren können, dass er da irgendwie nicht den Sieg landet. Und insofern ist das sehr erfreulich für ihn, dass das jetzt geklappt hat und vielleicht da auch so ein Push für die nächsten Turniere.
Er darf auch das Masters spielen in diesem Jahr. Geteilter 33. war bei seinem bisher einzigen Auftritt 2005. Also das ist dann auch schon ein bisschen länger her. Er wird sich sicherlich noch schemenhaft dran erinnern. Aber jetzt darf er den Augusta National dann auch nochmal in voller Blüte dann hoffentlich im April besuchen. Und da spielen übrigens da, wo willst Zalatoris im letzten Jahr Zweiter geworden ist.
Ganz genau. Zalatoris werden diese Runner-Ups langsam auf den Keks gehen. Aber wie gesagt, der Typ ist so unfassbar jung und so gut. Und ich glaube eben auch, dass bei ihm noch echt Luft nach oben ist. Also gerade was das Putting anbelangt, weil also wenn man den sieht, wie der sonst irgendwie, also ich mag am liebsten, wenn der Eisenschläge macht, das ist vom Ballstriking her so toll anzuschauen und der ist da auch so stabil und dann sollte es dann hinten raus auf dem Grün nicht scheitern. Das ist aber, ich glaube, da kann er dran arbeiten und das wird schon klappen und dann sehen wir den auch mal auf einem nicht zweiten Platz und damit meine ich nicht schlechter.
Arbeiten, gutes Stichwort.
Vielleicht nicht beim Masters, aber.
Arbeiten, gutes Stichwort. Jason Day, der hat auch an sich gearbeitet, vor allen Dingen an ja seinem Schwung, den er ja umstellen musste aufgrund von Rückenproblemen. Er hat mit Chris Como dran gearbeitet und sie haben offenbar einen Weg gefunden, der Jason Day es möglich macht, ja, gesundheitstauglicher zu spielen. Wie sagt man da? Gesundheitsförderlicher.
Unschädlicher, würde ich fast schon sagen. Ja, also Jason Day ist ja so eine wandelnde Rückenproblematik-Geschichte und hat ja auch schon ganz, ganz früh, das haben wir schon oft thematisiert, gesagt, er muss früh viel gewinnen und viel Geld einfach einfahren, kommt er aus sehr armen Verhältnissen auch, weil er nicht weiß, wie lange der Körper hält. Und insofern ist dann natürlich alles eingetreten, das, was er befürchtet hat und prophezeit hat, nämlich, dass der Rücken nicht so hielt. Kamen da ja noch mehrere Dinge zusammen. Er ist dann ziemlich abgestürzt in der Weltrangliste, ist auch ein Motivationsproblem dann irgendwann mal und natürlich dann die ganze Sache mit dem Rücken und das funktioniert alles nicht so, wie er sich das vorstellt. Jetzt ist er seit über einem Jahr mit Chris Como unterwegs und das Interessante ist ja eben, dass Chris Como auch Bryson DeChambeau coacht und man ja denken würde, ja, der bringt allen seinen Spielern bei, da drauf zu hauen, wie ein Bekloppter, damit der Ball möglichst weit fliegt und tatsächlich hat er aber, natürlich ist das eine viel zu simple und eindimensionale Sichtweise, das war jetzt karikiert. Und Chris Como hat tatsächlich versucht jetzt Jason Day eine bessere Körperdrehung beizubringen, dass die Technik unterstützt, dass er wirklich den Schwung gut durchführen kann mit dem Rücken. Und witzigerweise ist der Impact eben gar nicht mehr so aggressiv bei Jason Day, wie er mal war. Hat auch den Draw in den Fade jetzt verändert. Und ja, seither hat Day zumindest keine Verletzungsprobleme jetzt. Und das ist schon mal das allererste. Und man hat gesehen, dass der mit diesem veränderten Schwung jetzt auch wirklich toll Golf spielen kann. Er hat ein unfassbares Eagle gespielt auf der 14. Das war so spektakulär. Ganz, ganz, ganz toll mit Backspin dann ins Loch gerollt auf einem Par 4, der zweite Schlag, also wirklich wunderschön und ja, der ist jetzt auch so auf der Schlussgerade so ein bisschen eingebrochen, der war ja auch in geteilter Führung bei dem Turnier und hätte da theoretisch natürlich auch noch mehr reißen können, aber auf jeden Fall ist Jason Day zurück und es sind jetzt ja einige der älteren Recken, auch Justin Rose übrigens, hatten wir schon thematisiert, Thomas Peters auf der European Tour, die jetzt irgendwie ziemlich lang ein bisschen weg vom Fenster waren und die jetzt wieder zurückkommen und das ist schön zu sehen, dass das geht.
Wo wir bei Gesundheitsproblemen waren und Bryson DeChambeau hattest du ja schon angesprochen, der hatte Probleme in Torrey Pines mit dem Rücken, mit dem unteren Rücken und mit dem Handgelenk. Übertreibt er seine Körperoptimierung? Ist das vielleicht eine Folge? Denn das sah jetzt nicht so gut aus. Ein bisschen besorgniserregend sogar.
Ja, also ich war ja noch nie ein Freund von dem, was er da macht. Weil diese sogenannte Körperoptimierung hat für mich, wenn sie in diesem Ausmaß stattfindet, immer die Problematik, dass das unter Umständen sich natürlich auf Still, wie das bei uns heißt, niederschlägt, sprich, dass du natürlich dann Wirbelsäulenprobleme bekriegst, Rückenprobleme kriegst und so weiter und so weiter. Und DeChambeau ist, ich meine, er sagt selbst, dass natürlich dieses ganze Drive, Training, der hat ja diesen Long Drive Wettbewerb da auch noch mitgemacht und jeder ist so zoologisch begeistert, dass er das kann, also weil das ja so eine ganz spezifische Konkurrenz ist und ein Tourspieler da eigentlich nichts verloren hat, weil der auch noch was anderes können muss. Und das ist ja alles nice, aber er trainiert ja wie ein Bekloppter und das ist ja jetzt auch niemandem abzusprechen, aber wenn du den Körper auf der einen Seite so aufbaust und aufputzt und auf der anderen Seite dann so viel damit ja auch die ganze Zeit machst und ihn so prügelst, ist es für mich eine ganz logische Konsequenz, dass das zu gesundheitlichen Schwierigkeiten führt. Und dazu kommt halt noch, dass er den Fehler macht, den schon manche andere vor ihm auch gemacht hat, dass er halt dann auch einfach nicht aufhört. Mhm. Also das Handgelenk ist eben von diesem Long Drive Training noch übrig geblieben. Das tut ihm auch jetzt noch weh. Der Rücken kommt jetzt dazu. Die Frage ist aber, ob er auch tatsächlich die Konsequenz zieht und dann zum Beispiel bei diesem Saudi-Turnier, diesem unsäglichen, dann auch nicht an den Start geht. Oder also wenn er jetzt das macht, dann ist es halt wirklich Raubbau am Körper. Und er müsste da dringend schauen, dass er da einen Weg findet mit seinem neu erworbenen Muskelpaket und seinem Schwung und allem. Und wie er jetzt ist, das kannst du eh nicht mehr rückgängig machen, aber eine halbwegs schonenden Umgang irgendwie zu finden, weil sonst wird das ganz böse enden gesundheitlich.
Drücken wir ihm die Daumen, dass es da nicht hingeht und dass er vor allen Dingen den Turnaround dann schafft und vielleicht ein gutes dosiertes Maß findet. Also Chris Como scheint ja offen zu sein, auch andere Dinge zu trainieren, du hast es schon gesagt.
Ja, auf jeden Fall, aber ich meine, das muss natürlich auch der Patient in Anführungszeichen dann wollen und ich denke, Chris Como lässt sich natürlich da auch drauf ein, wenn jemand wie Bryson DeChambeau kommt und aber es ist so, man sagt ja auch immer, dass das eine Weiterentwicklung des Golfsports letztendlich ist, was DeChambeau da macht. Hm. Das ist ja auf eine Art neu und innovativ und krass irgendwie, so Innovatoren, sagen wir mal so, braucht der Sport eigentlich, aber ich habe immer so das Gefühl, der opfert sich selbst auch auf diesem Altar. Also das ist jetzt halt einfach, es gibt halt Golfspieler, die haben halt nichts mit Rücken über Jahrzehnte und spielen fantastisch. Ich meine, wenn du dir einen DJ anschaust, ich meine, wir haben schon oft über ihn gewitzelt und würde ihn jetzt nicht unbedingt als Telefonjoker nehmen in manchen Bereichen, aber aber DJ hat wirklich eine absolut, wie soll ich sagen, ausreichende Länge, also äußerst beeindruckend und sagt halt, ich könnte schon auch noch mehr, aber warum soll ich dann? Also das ist eine sehr gesunde, wenn auch einfach formulierte Herangehensweise, dass er halt sagt, ja, warum soll ich mich zu 100% auspowern, wenn, also jetzt mal irgendwie gedanklich fortgeführt, das dazu führen kann, dass ich meinen Körper dabei kaputt mache. Ich brauche es ja gar nicht, weil ich bin ja auch praktisch im Wettbewerb absolut mit drin. Ich meine, jetzt gerade zur Zeit nicht so dolle, aber der hat jetzt ja Wahnsinnsphasen in letzter Zeit und Weltranglisten Erster, ohne da seinen Körper kaputt zu machen. Also zumindest nicht mit Golftraining. Und das ist so, also so geht's ja auch. Und ich meine, auch bei einem Rory hörst du nicht in dem Extrem solche Körperprobleme. Ich meine, der tut sich mal was beim Fußballspielen. Das ist aber ja jetzt keine Golfverletzung in dem Sinn. Aber du hast bei ihm nicht dieses krasse Rückenthema. Und kannst jetzt auch nicht sagen, dass der da nicht weit mitkommt. Und du merkst aber auch, dass sobald er dann versucht, Bryson nachzuahmen, dann natürlich auch alles in die Binsen geht, weil das einfach gar nicht der Sinn und Zweck ist. Also du musst schon mit dem Körper, den du hast und mit der Technik, die du erwirbst, den maximalen Outcome anstreben. Aber ja, also mehr geht halt eigentlich nicht. Und wenn du da künstlich drüber gehst, gerade was jetzt den Körper anbelangt, plus noch das Training an alle Grenzen treibst, ja, also toi, toi, toi. Ich hoffe, dass er da guten Weg findet, mit umzugehen, weil es ist schade. Also so wenig mir gefällt, wie er spielt, respektiere ich das trotzdem, was Bryson DeChambeau da macht. Und natürlich will keiner von uns, dass der da jetzt irgendwie so eine Dauerkrankheitsgeschichte wird oder womöglich gar irgendwann aufhören muss, weil er es übertrieben hat. Und das muss ja auch alles jetzt nicht passieren. Aber so ein ganz klein bisschen Rückbesinnung wäre da vielleicht gar nicht schlecht im Moment.
Definitiv. Jetzt hat er ja ein bisschen Zeit gehabt. Am Wochenende hat er ja den Cut verpasst. Übrigens genauso wie Stefan Jäger und wie auch der beste Kumpel von Bryson DeChambeau, Brooks Koepka. Auch der hat es nicht ins Wochenende geschafft bei diesem Turnier. Wir schaffen es noch eine Runde weiter, nämlich zur Boca Rio, beziehungsweise in den Boca Rio Golf Club in Boca Raton. Gainbridge LPGA at Boca Rio. Das machen wir gleich nach einer kurzen Pause. Und dann schauen wir doch mal, was die Ladies gemacht haben bei der Gainbridge LPGA at Boca Raton. Am Ende hat gewonnen Lydia Ko mit minus 14. Ein Schlag vor Danielle Kang und zwei Schläge vor Yuka Saso. Und für Lydia Ko war es der 17. Sieg in ihrer Karriere auf der PGA Tour. Und damit ist sie die erste Spielerin, die diese Marke vor Vollendung des 25. Lebensjahrs erreicht, nach Nancy Lopez. Die hat das 1979 geschafft, 17 Titel bis zum Alter von 25 einzufahren. Also eine bemerkenswerte Leistung von Lydia Ko, die ja so ein bisschen abgetaucht war, aber langsam aber sicher jetzt wieder hochkommt. Und sie ist jetzt auch die Nummer 32 in der ewigen Karrieresiegeliste der LPGA Tour. Und sie ist die Nummer 9 im All-Time Career Earnings, in der All-Time Career Earnings List, muss man auch mal sagen. Und sie ist damit an Seri Pak vorbeigezogen, also hat einen großen Namen überholt. Und sie steht ja auch an der Schwelle zur Hall of Fame. Da hat sie jetzt einen Punkt dazu gemacht. Fehlen es noch 6 Punkte, die sie braucht.
Brauchst du mich noch?
Ich brauche dich noch, aber du sollst mir ja was Golferisches sagen. Die Statistiken, die kann ich auch.
Nein, ich bin so beeindruckt. Ich muss erst mal verdauen, was du jetzt gerade alles erzählt hast.
Ich wollte damit hervorheben, wie außergewöhnlich sie eigentlich ist, obwohl sie irgendwie abgetaucht war.
Nein, also das auf jeden Fall. Also zu Punkt 1, diese Career Earnings sind deswegen so hoch, weil natürlich die Ladies vor 10, 20, 30 das Jahren noch nichts verdient haben. Insofern hat Lydia Ko einfach also geldmäßig zumindest ein besseres Zeitalter erwischt als manche ihrer Vorgängerinnen. Nancy Lopez ist auf jeden Fall eine tolle Kameradin auf dieser Position mit diesen vielen Titeln vor Vollendung des 25. Lebensjahres. Nancy Lopez ist eine absolute Legende. Ich werde nie vergessen, wie die St. Leon Roth neben mir im Wagerl rumgefahren ist und Christy Kerr motiviert hat, die dann tatsächlich eine Partie noch gedreht hat, von der ich gerne gehabt hätte, dass sie nicht gedreht hätte. Also das ist eine unfassbare Frau, die hat eine Präsenz. Also leider war es da, also für mich jetzt unneutral gesehen im falschen Team, aber Nancy Lopez ist natürlich eine Legende. Und Lydia Ko ist es letztendlich auch, weil dieser ganz, ganz, ganz tiefe Fall, den sie hatte, nachdem sie ja als quasi Teenie schon alles gewonnen hatte, was man so gewinnen kann. Das ist so eine Geschichte, die haben wir öfter und es ist aber nicht immer der Fall, dass man sich da wieder rausbewegen kann. Und wir haben ja genügend rumkritisiert an ihrer Einstellung zu Familie und an diesem Trainer wechseln oder eben nicht wechseln und dass da der Vater da total das Auge drauf hat und so. Und sie hat es irgendwie geschafft und auch ziemlich unbemerkt, sich da wieder raus zu katapultieren und ihr Spiel wieder zu stabilisieren und absolut wettbewerbsfähig zu machen. Und sie hat ja in diesem Turnier mit Danielle Kang, die hinter ihr auf Platz 2 liegt, auch wirklich eine absolut anzunehmende Gegnerin geschlagen, abgesehen vom restlichen Feld sowieso. Danielle Kang ist ja die eigentlich im Moment auch gerade wirklich im besten golferischen Zustand ist auf der Ladies Tour und die gerade wirklich eine absolute Hochphase hat. Und sich da noch davor zu setzen, ist eine Leistung von Lydia Ko. Und da das jetzt wieder läuft, heißt es auch, dass da auch noch vieles kommen kann. Also da habe ich ein sehr gutes Gefühl bei ihr und sie hat, du siehst es einfach schon an der Körpersprache, wie das ist, wenn man mit sich im Reinen ist und wenn das Spiel funktioniert, versus die Zeit, wo halt irgendwie so gar nichts ging bei ihr, für ihre Verhältnisse. Und insofern freut mich, dass das da zurück ist. Ich meine, Lydia Ko, das ist eine wirklich singuläre Erscheinung im Damengolf. Und welcome back. Und das ist jetzt mal wieder ein Turniergewinn. Ich vermute mal, da werden auch noch einige dazukommen und möglicherweise auch ein paar Majors noch.
Davon ist durchaus auszugehen. Das hoffen wir natürlich auch, weil wirklich tolle Spielerin und eben eine, ich sagte es, an der Grenze zur Hall of Fame. Sie hat ja auch gesagt, natürlich, definitiv eins meiner Ziele, aber es ist noch ein weiter Weg. Jetzt sind 6 Punkte. Ja, klingt erstmal nicht viel, aber sie muss natürlich dafür dann noch einiges gewinnen. Und ich meine, in ihrem jungen Alter, da muss man vielleicht auch noch nicht sofort in die Hall of Fame kommen.
Also,
lebende Legende, spielende Legende.
Ja, ich verstehe das Problem gar nicht. Nein, also das wird sich, also wenn das, ich meine, du kannst nie sagen, was bei dem Sportler passiert, unvorhergesehen, aber wenn da jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, dann wird sich das mit dem Lauf der Jahre erledigen. Also das ist jetzt nicht so, dass das ein Ziel ist, was du sowieso in deinen 20ern schon unbedingt anstrebst, und das sind ja auch ganz viele tolle Spielerinnen drin, die das auch erst in den 30ern dann erreicht haben, und die Anforderungen sind hoch, und Lydia Ko hat sich diesen Platz verdient, und aus heutiger Sicht, Stand jetzt, würde ich mal sagen, sie wird diesen Platz dann auch bekommen.
Davon gehen wir mal aus. Und ihre Verfolgerin bei diesem Turnier, Danielle Kang, ja auch keine wirklich schlechte, muss man ja auch sagen. Die hat ja auch schon einiges gewonnen und jetzt die 49. Karriere Top 10 geholt. Und sie hatte ja auch erst in der letzten Woche einen Turniersieg. Also die vielleicht formstärkste Spielerin momentan auf der LPGA Tour?
Ja, würde ich, also jetzt mal getoppt von Lydia Ko, aber also Danielle Kang ist für mich im Moment, die hat eben auch, Danielle Kang ist auch ein interessanter Fall, weil die ja unglaubliches Potenzial hat und auch immer schon hatte und das aber auch serienmäßig einfach nicht abrufen konnte, also jetzt auf einem sehr, sehr hohen Level, um Gottes Willen, aber also sie war für mich immer so ein bisschen das unerfüllte Versprechen. Und sie hat jetzt, also weil sie auch jemand ist, der höchste Ansprüche an sich selbst stellt und dann oft auch daran gescheitert ist, dass sie das irgendwie nicht so, ja, dass das ihr dann ihre eigene Leistung natürlich nicht genügt hat. Und wenn du das dann zu sehr in dich reinfrisst und dann zu unzufrieden bist, dann wirkt es sich irgendwann auch natürlich auf deine Leistung aus. Und insofern hat Danielle Kang es geschafft, sich jetzt da wirklich gut festzusetzen da oben und auch eine sehr gute Einstellung offensichtlich zu haben und sich da, glaube ich, jetzt mindsetmäßig gut aufgestellt. Und dann ist sie wirklich super schwer zu schlagen und umso höher ist dieser Sieg von Lydia Ko hier einzuschätzen. Ich meine, es war dann ein Schlägchen, ja, also minus 14 gegen minus 13 von Danielle Kang, aber ja, sie hat das nach Hause gebracht und ja, insofern beide Spielerinnen im Moment richtig top dabei, aber auch der Rest des Feldes war ja da nah beieinander, also Yuka Saso mit minus 12 und auch Charlie Hall und Celine Boutier von europäischer Seite dann mit minus 11, das sind zwei super Ergebnisse. Du hast eine Brooke Henderson, die im Moment auch wirklich sehr, sehr stark ist, diesmal nur in Anführungszeichen auf einem geteilten 6. Platz, mit Lexi Thompson, die auch jetzt mal wieder irgendwie aufhorchen lässt. Du hast eine Stacey Lewis, die jetzt aus der Mutterschaft zurück ist, schon seit längerer Zeit und richtig gute Ergebnisse liefert. Also das sind schon ein Haufen richtig tolle Namen unterwegs auf der LPGA-Tour und sich gegen die alle durchzusetzen, ist immer ein Verdienst. Fertig, aus.
Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich kann noch eine Statistik nachschieben. Kang minus 29 in ihren letzten 8 Turnierrunden auf der LPGA-Tour. 7 dieser 8 Runden in den 60ern. Also das unterstreicht das dann auch nochmal. Aber wo wir jetzt ganz schnell den Mantel des Schweigens drüber decken, über die Ergebnisse der deutschen Damen. Esther Hinseleit, Sophia Popov und Caroline Masson, alle 3 am Cut gescheitert. Sagen wir nicht mehr wirklich viel zu, sagen wir einfach better luck next time und dann hören wir uns einfach in der nächsten Woche wieder und hoffen, dass dann die Ausbeute ein wenig besser sein wird. Danke euch fürs Zuhören, danke dir, Desiree.
Sehr gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.